Liebe Brüder und Schwestern, ich begrüße euch zur ersten Endzeit-Aktuell-Konferenz. Und wir wollen heute beginnen mit dem Thema: Bist du bereit, wenn Christus erscheint? Wir haben hier einige Prediger unter uns und einer hat schon vermutet, dass es hier vielleicht um die 10 Jungfrauen gehen könnte heute. Und das hast du, lieber Bruder, auf den Nagel, auf den Kopf getroffen. Es ist tatsächlich das Gleichnis von den 10 Jungfrauen, was ich heute als Wort des Herrn ausgewählt habe zu diesem Thema: Bist du bereit, wenn Christus erscheint? Und wir wollen es aufschlagen, soweit wir eine Bibel hier haben, und lesen Matthäus 25, Vers 1 bis 13. Matthäus 25, 1 bis 13. Im Zusammenhang der Endzeitrede unseres Herrn Jesus Christus. Und unser Herr Jesus sagt folgendes Gleichnis, wie das Himmelreich beschaffen ist. Er spricht: Dann wird das Himmelreich 10 Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen dem Bräutigam entgegen. 5 aber von ihnen waren klug und 5 waren töricht. Die Törichten, also die Dummen, kann man auch neudeutsch sagen, nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen, mit ihren Lampen. Als sich nun der Bräutigam verspätete, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich ein Geschrei: Seht, der Bräutigam kommt, geht hinaus, ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sagten zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen: Nein, weil es sonst für uns und euch nicht ausreicht. Geht aber hin zu den Krämern, also zu den Händlern, und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen, also die Törichten, und sagten: Herr, Herr, mach uns auf! Er antwortete aber: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Und der Herr Jesus sagt uns allen: Darum wacht, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde, in welcher der Menschensohn kommen wird. Allmächtiger, heiliger Gott, wir danken dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde gesandt hast, uns zu erlösen. Und wir danken dir, dass Jesus wiederkommt, seine Gemeinde zu sich zu holen. Herr, lass uns bereit sein, wenn du kommst, Herr Jesus Christus. Lass nichts zwischen dir und mir, zwischen dir und uns stehen. Reinige und heilige uns durch dein Blut. Lass uns leben in der Heiligung, in der Nachfolge, in der Bereitschaft. Und lass auch diesen Abend und diese ganze Konferenz dazu dienen. Bitte bewege unser aller Herzen durch deinen Heiligen Geist. Amen. Amen. Ist jemand von Ihnen schon müde heute Abend? Wir werden alle irgendwann schläfrig. Ich habe heute eine größere Wanderung hinter mir, bin auch ein bisschen müde, aber das gehört dazu. Und die Jungfrauen, von denen wir gehört haben, sind 5 eingeschlafen und die anderen nicht. Wer hat genau aufgepasst?
Alle.
Alle 10 sind eingeschlafen. Das war also nicht der Punkt. Wir werden noch drauf kommen, was ist der Unterschied zwischen denen, zwischen den 5 einen und den 5 anderen. Um euch nicht so in der Spannung zu halten, möchte ich schon meine Sicht dieses Gleichnisses vorausschicken. Es gibt ja viele Deutungen. Ja? Ich möchte auch niemandem zu nahe treten, der hier eine ganz andere Deutung vielleicht vertritt oder schon gehört hat. Manche beziehen es nur auf Israel und so weiter. Aber ich denke, es bezieht sich auf alle Gläubigen, dass wir wachsam sind. Und ich möchte es vielleicht so überschreiben: Nicht der Anfang, nur das Ende ziert des Christen Pilgerlauf. Sicherlich ein bekannter Satz. Nicht der Anfang, nur das Ende ziert des Christen Pilgerlauf. Es waren alles Jungfrauen. Sie hatten alle zunächst Lampen mit Öl Aber es gibt einen Unterschied und darauf kommen wir noch zurück. Die Zahl 10, liebe Geschwister, steht in gewissem Sinn für eine Art von Vollkommenheit. Die 10 Gebote kennen wir und hier 10 Jungfrauen. Es drückt aus die gesamte Gemeinde, komplett versammelt, die komplette Gemeinde. Und da sind nur 5, die Hälfte kann man auch sagen, jetzt nicht so streng in Zahlen zu fassen, aber im Bild eben, 5 sind wirklich hingegebene und bereite Christen. Die 5 anderen sind vielleicht auch Christen oder nennen sich so, aber sie sind nicht bereit, wenn der Herr kommt. Das ist der Unterschied. Auch wenn sie alle eingeschlafen sind, aber die einen sind trotzdem bereit, die anderen nicht. Ihr Anfangsglaube, den sie auch hatten, sind ja auch als Jungfrauen hier eingestuft, nützt ihnen nichts, weil sie am Ende das Ziel nicht erreichen. Und deshalb die Warnung an uns, bist du bereit, wenn Christus erscheint? Um dieses Gleichnis etwas besser zu verstehen, müssen wir einen Blick nach Israel richten, wie eine Hochzeit damals in Israel vollzogen wurde, zum Teil auch heute noch. Und zwar im Orient wurde die Hochzeit erst am Abend gefeiert, wenn es nicht mehr so heiß ist, in aller Regel. Die Braut hat in ihrem Elternhaus den Bräutigam erwartet, der sie heimholen wird. Und bei der Braut waren auch Brautjungfern. Das ist eine ganz große Tradition gewesen, dass eben Brautjungfern mit ihr warten. Und diese haben die Aufgabe, dem Bräutigam entgegenzugehen, ihn praktisch abzuholen und sie beiden zusammenzuführen. Und dazu, wenn es dann dunkel ist, haben sie Lampen. Und zwar jetzt keine so großen Lampen, wie wir vielleicht so kennen, so Fackeln und so weiter, sondern es sind Stocklampen. Stocklampen sind sehr klein und sie brauchen öfter Öl, das nachgegossen werden muss. So mit Stock und eine kleine Docht oben und da muss man immer wieder Öl nachgießen. Es hält nicht so lange vor. Und deshalb ist es wichtig, dass Sie ein Vorratskännchen dabei haben mit Reserveöl. Reserveöl. Ja, so wie ja auch manchmal im Auto Reserveöl braucht, damit man unterwegs immer Nachschub hat. Aber so, diese Lampen mussten immer wieder gereinigt werden und Öl war nachzugießen. Und wenn dann der Bräutigam kommt, dann gehen sie ihm entgegen. Aber die zu wenig Reserveöl haben, deren Lampen gehen eben aus. So ist also dieser kulturgeschichtliche Hintergrund des Gleichnisses zu verstehen. Das Problem ist nun, um Mitternacht ertönt der Ruf und der Bräutigam ist also sehr lange ausgeblieben, hat sehr lange auf sich warten lassen. Und wenn wir das Gleichnis jetzt ja übertragen auf die Geschichte, dann erkennen wir ja, dass wir jetzt schon ungefähr 2000 Jahre warten auf die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Er ist ja der Bräutigam. Ihm wollen wir als die Braut begegnen. Die Gemeinde als Braut, aber auch jeder Einzelne, der dazugehört. Was hatten also die 5 Klugen und 5 Törichten gemeinsam? Sie waren alle Brautjungfern. Sie hatten alle Lampen und es war auch zunächst Öl in allen ihren Lampen. Sie sind aber auch alle eingeschlafen, weil es einfach so lange gedauert hat. Und auch heute, ja, sind manche einfach müde und denken, wie lange noch, bis der Herr kommt. Und manche werden dann nachlässig. Die Frage stellt sich immer wieder, Herr, wann wirst du kommen? Wann wirst du diesem ganzen Unrecht in unserer Welt ein Ende machen? Wie lange noch dieses Leiden, dieser Glaubensabfall, den wir heute erleben, die Gottlosigkeit? Und mancher wird hier schwach im Glauben. Wir haben vorhin gehört, es gibt auch immer wieder Fälle, wo Menschen, die Christen waren oder sich Christen nennen, wer kann schon ins Herz schauen, aber zurückgefallen sind in die Welt. Nun, den 5 Törichten fehlt etwas. Ihnen fehlt das Reserveöl. Und dieses Reserveöl, um jetzt dieses Gleichnis zu verlassen, würde ich persönlich so verstehen, dass sie nicht treu geblieben sind in der Nachfolge, in der Heiligung, dass sie äußerlich vielleicht noch mitgelaufen sind, aber innerlich nicht mehr wirklich dabei waren mit dem Herrn. Und sie sagen nun, diese 5 Törichten zu den 5 Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Nun, diese Klugen, sie sind ja Christen, sie sollten ja Nächstenliebe üben und den Törichten etwas abgeben, denkt man zunächst. Aber das können sie nicht. Sie können es nicht. Es geht hier ja letztendlich um die Entrückung. Wenn der eine vorbereitet ist und der andere nicht, kann ich nicht mal von mir etwas dem anderen abgeben. Jeder muss für sich selber bereit sein, dem Herrn zu begegnen, wenn es soweit ist. Oder auch der natürliche Tod. Wenn wir dem Herrn begegnen, da kann keiner meine Stelle einnehmen. Und gerade auch, wenn die Entrückung geschieht. Sie sagen, nein, wir können euch nichts abgeben von unserem Öl, sonst würde es für uns und für euch nicht genug sein. Geht zum Kaufmann und kauft für euch selbst. So gibt es auch manche Christen, die in die Gemeinschaft gehen oder in die Gemeinde und nur noch Mitläufer sind. Sie schwimmen mit, nehmen an den Veranstaltungen teil und sind doch nicht wirklich bereit bei der Wiederkunft des Herrn. Auch in der Schule, um es ein anderes Bild zu fassen, gibt es manchmal Kinder, die sind zu faul, selber zu lernen, sich selber auf die Prüfungen vorzubereiten. Und die leben dann so, dass sie kurz vor dem Test sagen, lass mich doch von dir abschreiben. Aber in Wirklichkeit haben sie nichts gelernt und können nicht wirklich die Leistungen bringen und die Prüfungen bestehen. Und so ist auch, wenn man nur Mitläufer ist, wenn man nicht mehr brennend ist für den Herrn. Ja, müde sind wir alle geworden, aber sind wir trotzdem noch brennend, auch wenn wir vielleicht müde sind? Vielleicht hat man einmal gut angefangen, aber dann ist die Liebe zum Herrn Jesus erkaltet. Man lebt nicht mehr in der ersten Liebe, nicht mehr in der Heiligung und Reinigung des Herzens. Man ist nachlässig geworden. Aber das Wort Gottes sagt im Hebräerbrief, ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Es gibt ja die Rechtfertigung, die Rettung allein aus Gnaden durch das Blut Jesu Christi. Und die Heiligung, die Väter haben gesagt, das ist die fortgesetzte Rechtfertigung, so immer wieder Buße tun, uns reinwaschen lassen, dem Herrn ähnlicher werden wollen, ihm dienen, die Sünde hassen und lassen möchten von ganzem Herzen, wenn wir gefallen sind, aufstehen und nicht liegen bleiben. Wir sind keine katholischen Heiligen, die irgendwo irgendwelche spiritistischen Wunder vollbringen oder irgend so etwas, sondern heilig ist an sich jeder wiedergeborene Christ. Aber es gibt manchmal, dass die Liebe erkaltet, dass man nachlässig wird. Und da gilt es, den Herrn zu bitten um neue Kraft, um neue Bevollmächtigung, um Erneuerung. Und das ist sicherlich auch ein Kampf, ein geistlicher Kampf. Und den, so verstehe ich das Gleichnis, haben die fünf klugen Jungfrauen geführt. Auch wenn sie müden werden, auch wenn es lange dauert, bis Jesus wiederkommt. Aber sie sind immer wieder, haben diese geistliche Waffenrüstung nach Epheser 6 angezogen, haben den ganzen Müll der Sünde hinausgeräumt und haben Buße getan vor Jesus und sind bereit, wenn er kommt. Sie sind auch nicht vollkommen, aber sie haben den Herrn lieb und die anderen sind nur noch so mitgeschwommen in der Hoffnung, dass sie auch irgendwie in das Reich Gottes kommen, aber sie waren nicht mehr wirklich von Herzen dabei. Geht zum Kaufmann und kauft für euch selbst, sagen die Klugen zu den törichten Jungfrauen. Und das kann man vielleicht so übertragen, geht zu Jesus, zu dem, der das wahre Lebenswasser euch gibt. Lasst euch neu füllen, neu reinigen, gebt euch neu ihm hin und heiligt euch. Sie geben ihnen diesen Rat, das ist ihre Nächstenliebe. Sie können ihnen nicht ihr Öl abgeben, aber sie müssen selber direkt wieder zu Jesus gehen, die Törichten, und dort Buße tun bei ihm. Aber irgendwann, so sagt uns dieses Gleichnis, ist es zu spät. Es heißt dann plötzlich, als sie hingingen zu kaufen, ja, sie wollten gehen, aber in dem Moment war es zu spät. Es gibt irgendwann ein zu spät, umzukehren. Der Herr ruft zweimal, vielleicht dreimal, und dann ist es zu spät. Entweder man stirbt, hat keine Chance mehr gehabt, umzukehren. Man soll sich nicht auf die Schächergnade verlassen. Der Verbrecher am Kreuz, der noch im letzten Moment umkehrte. Manche sagen ja so salopp, naja, in der Jugend brauche ich mich nicht bekehren. Es hat noch Zeit, wenn ich auf dem Sterbebett liege. Aber liebe Seele, der Mensch ist dann schon so geprägt und verstockt. Es müsste ein Wunder sein, wenn der Mensch sich auf dem Sterbebett noch bekehrt. Ausschließen können wir es nicht. Aber man kann mit Gott nicht spielen und sagen, ich schiebe das auf den Schluss hinaus. Und selbst wenn sich jemand noch ganz am Schluss bekehrt, da wird er ja nur noch gerettet wie durchs Feuer hindurch. Man hat keine Frucht für den Herrn bringen können. Was ist das für ein Leben, wenn ich das vor mir herschiebe? Nein, jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt sag ja zu Jesus. Damit es nicht heißt, zu spät, Da heißt dann nämlich, da kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Aber für die anderen, so steht da, war die Tür verschlossen. So ist auch bei der Entrückung. Die einen werden mit dem Herrn hinwegentrückt, die anderen müssen die ganze Zeit des Antichristen hindurch erleben. Über die Entrückung und ihren Zeitpunkt gibt es ja viele Diskussionen. Werde ich morgen, so der Herr will, etwas sagen. Es ist heute Abend jetzt noch nicht das Hauptthema. In 1. Mose steht ja auch bezüglich der Arche, dass eben Noah in die Arche ging mit Sem, Ham, Japhet, seinen Söhnen und seiner Frau, den drei Frauen seiner Söhne, sie und alle Wildtiere. Und dann heißt es, und der Herr schloss hinter ihnen zu. Nicht Noah hat die Arche zugemacht, Gott selber hat zugemacht. Und so ist auch, wenn die Zeit da ist, der Herr macht zu. Und deshalb schiebe die Bekehrung nicht auf die lange Bank, auch die Umkehr aus einem abgeflachten Glaubensleben nicht auf die lange Bank schieben, sondern möglichst noch heute zum Herrn kommen. Was geschieht jetzt mit den Törichten? Sie kommen dann auch und sehen, dass die Tür zu ist. Und dann heißt es, später kamen auch die anderen Jungfrauen, die fünf Törichten, und sprachen, Herr, Herr, tue uns auf. Interessant, man muss jedes Wort in der Bibel genau lesen. Es ist Gottes Wort. Es steht hier etwas, was auch an einer anderen Stelle genauso steht. Es steht hier nicht, Herr, tue uns auf, sondern Herr, Herr. Interessant. Wisst ihr, an welcher Stelle das noch so dramatisch formuliert ist? Matthäus 7. Ne? Die lese ich mal vor. Das ist nämlich eine interessante Stelle, gerade heute in der Endzeit, wo ja so viele nicht mehr auf die Wunden Jesu schauen, sondern auf die großen Wunder. Und da sagt der Herr Jesus in der Bergpredigt voraus in Matthäus 7, 21 folgende: Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter oder Gesetzlosen, ihr Bösen. Und auch hier sagt der Herr Jesus in Matthäus 25, 12, er antwortete aber, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Das ist eine interessante Parallele. Also in Matthäus 7 wird ausführlicher beschrieben, was für Menschen das sein könnten, die in die rettende Arche und hier in das Himmelreich dann hinein wollen und nicht hinein können. Es sind sogar solche, sie haben geweissagt im Namen Jesu, und Weissagen ist auch Predigen, Verkündiger des Wortes sogar, ja. Welches Wortes, ist dann die Frage allerdings, ihres Wortes oder des Wortes des Herrn. Heute auch eine große Not auf vielen Kanzeln, wird eigenes, menschliches verkündigt, aber nicht das Wort Gottes ausgelegt, sondern es wird hineingelegt, was man sich selber so zusammenreimt. Und sie haben sogar Wunder vollbracht, Dämonen ausgetrieben, viele Wundertaten. Heute ist ja richtige Zeichen und Wundersucht, die Wunden Jesu geradezu verdrängen. Und sie werden kommen mit ihren Wundertaten, und der Herr sagt, er kennt sie gar nicht. Sie haben es von einem anderen Geist geleitet getan. Das ist die Lösung dieser Frage praktisch. Es war nicht der Geist Gottes. Wir wollen gerade bei großen Zeichen und Wundern immer wieder prüfen, ist es von Gott oder ist es psychologisch oder ist es vom Teufel? Man muss hier ganz klar die Geister unterscheiden. Es werden in der Endzeit, so sagt der Herr Jesus in Matthäus 24, Vers 24, viele falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und große Zeichen und Wunder tun, sodass, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführt würden. Gerade in der Endzeit nimmt das zu. Also lassen wir uns nicht betrügen durch irgendwelche äußerlichen Wundertaten, auch Wunderheilungen. Man muss genau die Geister prüfen. Ein Kennzeichen ist zum Beispiel, sage ich immer wieder, wenn sie nach hinten so erschlagen irgendwie sind, das ist ein Zeichen des Gerichts und nicht des Segens. Jesaja 28, 13, sie reden Saflazaft, Saflakaft, hier ein wenig, da ein wenig, dass sie gefangen, verstrickt und rücklings fallen und erschlagen werden. Es ist ein Gericht über die falschen Propheten. Währenddessen, wer den Herrn anbetet, der fällt nicht wie ein Besinnungsloser oder Betrunkener nach hinten, sodass seine Blöße aufgedeckt wird, sondern er betet den Herrn an, bewusst und aktiv, indem er sich auf sein Angesicht neigt. 1. Korinther 14, 25 folgende. Ein Kennzeichen, die Geister zu unterscheiden. Also, wir dürfen uns durch die Wunder nicht blenden lassen. Ich schließe nicht aus, dass der Herr auch heute noch Wunder tun kann, auch heute noch heilt. Gott ist derselbe, aber wir müssen die Geister prüfen. Nicht jedes Wunder ist göttlich. Lasst euch nicht betrügen. Ich denke, dass heute viele falsche Wundertäter am Werk sind und viele verführt werden. Und dann kommen immer mehr Irrlehren hinterher plötzlich. Ob es ein Wohlstandsevangelium ist oder was auch immer, ich könnte da jetzt vieles aufzählen. Wir erleben heute im pseudocharismatischen, aber auch in neoevangelikalen Kreisen, ganz abgesehen von den liberalen Kirchen, erleben wir Verweltlichung, Verflachung, Religionsvermischung, falsche Ökumene, Bibelkritik, feministischen Einfluss und so weiter und so fort. Es geht inzwischen leider auch bis in Freikirchen hinein. Wird der Herr auch zu solchen Menschen sagen, geht weg von mir, ihr Übeltäter, ich kenne euch nicht? Wir wollen aber nicht mit dem Finger auf andere zeigen, sondern uns selber prüfen. Wo stehe ich, wo stehst du, wenn der Herr kommt? Bin ich bereit, dem Herrn zu begegnen? Lasse ich mich immer wieder durch das Wort Gottes korrigieren und zur Umkehr rufen? Ich möchte nochmal wiederholen, nicht der Anfang, nur das Ende ziert des Christen Pilgerlauf. Es reicht eben nicht aus, bei einer Evangelisation die Hand gehoben zu haben und zu sagen oder zu meinen, jetzt bin ich Christ und für alle Zeit ein Kind Gottes. Es gibt heute so viele oberflächliche, halbherzige Bekehrungen, vor allem wenn sie dann noch psychologisch angeheizt wurden durch aufpeitschende Musik und alle möglichen Techniken. Eine wirkliche Bekehrung kann nur durch den Zerbruch gehen, durch wirkliche Buße vor dem Herrn, durch Hingabe des alten Lebens und Annahme des neuen Lebens in Jesus Christus, dass der Mensch erkennt, nicht mehr ich lebe, sondern Jesus Christus lebt in mir. Ich habe ganz mein Herz ihm geschenkt. Und da können wir auch Menschen nichts mehr tun. Wahre Gottesfurcht vertreibt die Menschenfurcht. Der Herr sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Und nur in dieser Haltung können wir diesen antichristlichen Mächten widerstehen. Ohne Jesus können wir gar nichts tun. Sind wir sehr schnell verloren und am Ende unserer Kraft. Aber seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wenn Sünde in unserem Leben ist, dann scheidet es das von Gott. Und nur das Blut Jesu Christi, sein Opfer am Kreuz auf Golgatha, wäscht uns davon rein. Und das sollten wir wirklich in Anspruch nehmen, damit wir den Geist Gottes nicht dämpfen und betrüben. In 1. Thessalonicher 5, Vers 19 steht, den Geist dämpft nicht, den Geist löscht nicht aus. Der Geist Gottes wird gedämpft, betrübt durch Sünde, durch Trotz, durch Rebellion, durch Ungehorsam. Aber wenn wir das ablegen und uns immer wieder erneuern lassen, dann kann der Geist Gottes in unserem Leben wirken und kann Frucht des Geistes entstehen. Aber nur dann. Und so soll unser Gebet sein, Herr, mach mich wieder brennend für dich. Schenke mir wieder die erste Liebe und steigere diese Liebe durch die gewachsene Liebe zu dir und zu meinem Nächsten. Nun, liebe Geschwister, möchte ich im zweiten Teil jetzt weggehen von diesem Gleichnis der 10 Jungfrauen. Wäre noch viel zu sagen, aber ich möchte uns ganz praktisch noch einige Voraussetzungen nennen, um bereit zu sein, wenn Jesus erscheint. Ich möchte in 12 Punkte zusammenfassen, ein bisschen einprägsam ist. Und es geht dabei nicht um einen Werkkatalog, den wir selber erarbeiten müssten. Natürlich bleibt die Erlösung Gnade. Wir sind aus Gnaden gerettet. Wir können keine Werke tun, die uns in den Himmel bringen. Aber aufgrund der Erlösung wollen wir dann auch in der Nachfolge leben. Und diese Punkte, die ich jetzt nenne, sind also Voraussetzungen, um bereit zu sein, wenn Jesus erscheint. Aber gerettet sind wir allein aus Gnaden. Das wird dadurch in keiner Weise eingeschränkt. Weil wir ja das Thema Endzeit haben heute Abend, möchte ich als erste Voraussetzung nennen, nehmt die Zeichen der Zeit ernst, die Zeichen der Endzeit. Das ist etwas, was auch ungläubige, gottferne Menschen überführen müsste. Ich sage immer, wir machen ja viele Straßeneinsätze mit unserer Gemeinde, sind auch einige Geschwister heute hier aus Pforzheim, machen wir auch Straßeneinsätze, und da sage ich den Leuten immer, wissen Sie was, legen Sie doch mal die Bibel und die Zeitung nebeneinander, dann sehen Sie, wie sich das alles erfüllt, was in der Bibel vorausgesagt ist. Es müsste selbst Atheisten eine Widerlegung sein ihres Unglaubens, wenn sie erkennen, ja, da steht es ja beim Propheten Daniel, beim Propheten Sahaja, ja, bei allen Propheten und beim Herrn Jesus natürlich in der Endzeitrede, was wir heute erleben. Dass Israel wieder heimgekehrt ist in sein Land, 1948 die Staatsgründung. Dass die Globalisierung fortschreitet. Dass alle Völker ringsumher immer mehr islamisiert werden um Israel herum. Dass sich dieser Ring zunehmend schließt. Syrien, Ägypten, Jordanien oder auch im Norden Libanon. Ist ja sehr stark islamisch geprägt alles. Und sie hassen die Juden, ja. Das ist also die Voraussetzung, dass einmal alle Völker zuerst ringsumher und schließlich der ganzen Erde gegen Jerusalem marschieren werden. Dann natürlich auch die Katastrophen, die Seuchen, die heute zunehmen, die falschen Christus und falschen Propheten. Ich könnte noch vieles nennen. Auch die Verweltlichung der Christenheit, dass so viele vom Glauben abfallen oder abweichen und dass der Zeit- und Weltgeist einschreitet. Ja, dass auch Kreise, die früher gut standen, plötzlich in die antichristliche Ökumene sich hineinziehen lassen. Ich sage immer, der Fisch fault vom Kopf her. Das heißt, die Gemeinden werden unterwandert durch die Dachverbände. Von oben her kommt die Unterwanderung. Diese Leiter der Dachverbände werden ganz gezielt eingebunden in die Ökumene, werden zu Konferenzen eingeladen, zusammen mit dem Weltkirchenrat, mit dem Vatikan, mit der weltweiten Allianz. Das ist alles heute kaum noch zu unterscheiden. Und immer mehr wird die Voraussetzung für Offenbarung 17 geschaffen, dass am Schluss alles sich in die große Religionsökumene, die Bibel spricht hier von der Hure Babylon, hineinziehen lassen. Nehmt die Zeichen der Zeit ernst. Wir erkennen, dass Gott existiert, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass es alles Jahrtausende vorher vorausgesagt ist. Das ist das Erste, um bereit zu sein, wenn Jesus erscheint. Die Zeichen der Zeit ernst nehmen. Und das gilt gerade für Ungläubige, damit sie sich bekehren. Sie erkennen, ja, das ist Gottes Wort und Gott existiert. Das Zweite, das gilt jetzt vor allem eben auch für Ungläubige, aber auch für solche Christen, die lau geworden sind, die, deren Lampen, Reserveöl praktisch zur Neige gegangen ist. Das Zweite, tut Buße und bekehrt euch. Bekehrt euch zum ersten Mal oder bekehrt euch ganz neu, wenn ihr abgefallen seid. Es ist doch wichtig, dass wir, wenn Jesus erscheint als der Bräutigam, auf seiner Seite stehen, auf der Seite des Siegers. Wer nicht mit ihm ins Himmelreich eingeht, für den ist der andere Ort bereit. Wisst ihr, welcher Ort das ist? Man darf ja heute nicht mehr drüber predigen. Die Hölle oder ewige Verdammnis. Und es heißt, auch im Neuen Testament übrigens, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Wenn der Mensch keine Erlösung angenommen hat in Jesus, dann wartet auf ihn die ewige Verdammnis und Qual. Das wird ja auch verharmlost in der Welt, bei Karnevalsschlagern. Ja, dann gehe ich eben in die Hölle, da wird Party gefeiert und so weiter, ist schön warm und was sie alles heute sich ausdenken, wie primitiv, ja. Aber der Teufel hat ihnen den Sinn verblendet. Nein, die Bibel beschreibt es als einen Ort, wo Heulen und Zähneklappern ist, wo der Wurm nicht stirbt und die Flamme nicht erlischt, wo die Schreie der Gequälten aufsteigen in Ewigkeit. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet, sagen die Apostel dem Kerkermeister in Philippi. Und in Römer 10 lesen wir, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hast, dann wirst du gerettet. Das ist die Voraussetzung. Nicht nur glauben, ja, glauben, aber auch bekennen, sich zum Herrn bekennen. Denn wer den Herrn verleugnet, den wird er auch nicht kennen vor dem Vater. Also das ist auch ein Zeichen eines lebendigen Christseins, dass wir uns zu Jesus bekennen, wenn wir gefragt werden, aber auch so, missionarische Gespräche. Da sollten wir nicht feige sein, der Herr kann uns Kraft schenken. Und wer das schon mal gemacht hat, wird wissen, wie viel Freude einem das selber schenkt, auch wenn viele Leute es ablehnen. Aber andere sind so dankbar und in der Ewigkeit, ich freue mich immer, wenn ich mal Menschen treffen werde im Himmel. das soll jetzt einfach, ich sage es einfach so, wie ich sehe, die vielleicht einmal sagen, ach, durch das Traktat, was damals sie mir gegeben haben, bin ich zum Glauben gekommen. Ist es nicht wunderbar, wenn wir sowas mal erleben dürfen im Himmel? Kann ich euch nur ermutigen. Das ist die größte Freude. Ja, lasst euch also da vom Herrn auch leiten und Mut schenken und dann werdet ihr auch diese Freude erleben. Hier auf Erden wissen wir nicht, wie viele Menschen sich durch unseren Dienst bekehren. Aber in der Ewigkeit werden wir es einmal sehen. Und es ist nicht eine große Vorfreude. Und wenn es nur eine Seele ist, aber vielleicht sind es auch mehrere oder viele, wer weiß. Wir wollen auch, aber auch nicht im Wege stehen, dass Menschen sich bekehren können. Wir wollen eben auch mit Gottes Hilfe so leben, dass wir ein Licht sein können. In seiner Kraft. Also das Erste, die Zeichen ernst nehmen. Das Zweite, Buße tun, sich bekehren. Und das Dritte, das gilt jetzt für Christen, habt keine Angst. Es wird Verfolgung kommen über die Gläubigen und ist auch jetzt schon. Auch jetzt wird alle 5 Minuten ein Christ getötet, so sagt die Statistik. In islamischen Ländern besonders, aber auch in Nordkorea, ging gerade heute wieder durch die Presse, diese schrecklichen Verfolgungen, selbst die Welt nimmt das inzwischen wahr. Und was leiden da unsere Brüder und Schwestern? Um Jesu Willen. Der Herr hat gesagt, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, aber die Seele nicht töten können. Wer sein Leben findet, wird es verlieren, aber wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Das sind ganz gewaltige Trostworte und die werden wir ganz besonders brauchen in Bedrängnis, falls wir auch hineinkommen sollten. Wir wissen nicht, wie es mit der Europäischen Union weitergeht. Am Sonntag sind Wahlen, es hängt manches auch davon ab, wie das ausgeht. Aber dass sie sich immer mehr zu einer Diktatur entwickelt, wo auch die Glaubensfreiheit immer mehr eingeschränkt wird, das ist absehbar, diese Europäische Union. Gott hat keinen Platz in der europäischen Verfassung, heißt ja jetzt Reformvertrag. Und diese sogenannten Antidiskriminierungsgesetze gehen ja immer mehr in die Richtung, dass sie uns verbieten, Sünde noch Sünde zu nennen, zum Beispiel Homosexualität oder andere sexuelle Orientierung, wie man heute so schön sagt. Das ist gerade der Pädophiliestreit mit den Grünen, nicht all solche Dinge. Da wird immerhin noch dagegen opponiert, Gott sei Dank. Aber bei anderen Dingen, Homo-Ehe und solche Stichworte, da ist die Gesellschaft schon weit, weit abgerutscht, bis hinein in die Kirchen. Eine große endzeitliche Not. Und das kann für alle Christen, die die Bibel noch ernst nehmen und daran festhalten, Bedrängnis und Verfolgung mit sich bringen. Auch heute schon, es ist ein Wunder, ich sage immer ein Wunder, dass ich bisher noch keinen Prozess bekommen habe. Also vielleicht haben Sie noch nicht gehört, die Vorträge oder wie auch immer. Oder versuchen möglichst unten zu halten noch. Aber es gibt schon Brüder, etwa auch in Schweden, die schon angeklagt wurden wegen Predigten, wo sie gewisse Sünden bei Namen genannt haben. Aber der Herr sagt, kein Haar von eurem Haupt soll verloren gehen, seid standhaft. Und ihr werdet euer Leben gewinnen. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Habt keine Angst. Das Vierte, seid nüchtern und wachsam. Wir sollen nüchtern sein, damit wir nicht auf die Fallstricke des Satans hereinfallen. Er geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Stattdessen sollen wir nüchtern und wachsam sein. Und dazu gehört eben, dass wir in der Verbindung mit dem Herrn stehen und, das ist der nächste Punkt, die Bibel lesen. Fünftens, forscht in der Schrift. Ich bin manchmal erschrocken, auch wenn ich in Gemeinden schaue, wie gering die Bibelkenntnis ist. Man hat alles Mögliche, vielleicht kennt man sich mit den Handys aus oder was auch immer, vor allem bei der Jugend, aber in der Bibel wird viel zu wenig gelesen. Wie werden diese Menschen, die sich Christen nennen, dem Feind widerstehen, wenn er kommt, auch dem Antichristen, falls wir es noch erleben müssen. Es gibt ja unterschiedliche Ansichten, wie man hineinkommt oder nicht, dazu vielleicht morgen. Aber überhaupt, es sind jetzt auch schon vorantichristliche Mächte am Werk. Wie wird man all diesen Mächten widerstehen können, wenn man nicht im Wort Gottes zu Hause ist? Gar nicht letztendlich. Und deshalb sind heute, die sich Christen nennen, so schwankend, wie ein Fähnlein im Wind, mal da, mal dorthin. Und deshalb konnten die Evangelikalen so leicht unterwandert werden vom Zeitgeist, weil sie nicht mehr bibelgegründet sind. Und sie geben verfälschte Bibeln heraus. Die schlimmsten Beispiele, die sogenannte Volksbibel, eine gotteslästerliche Verfälschung, oder eben auch Bibel in gerechter Sprache, eine feministische Verfälschung, wo alles weiblich ist außer dem Teufel. Ja, den hat man männlich gelassen. Das ist also völlig abwegig, diese ganzen Fantasien, was die Leute da hineintragen. Der Teufel will uns ja die Bibel entziehen. Aber umso mehr sollen wir gute, wortgetreue Übersetzungen lesen. Wenn wir den Grundtext nicht verstehen sollten, griechisch, hebräisch, wer das nicht kann, sollte aber eine wortgetreue Übersetzung haben. Die Luther-Ausgaben noch, vor allem die älteren, oder eben auch Schlachter 2000, auch Menge, auch die alte Elberfelder, es gibt schon noch gute Ausgaben, wo man sehr nahe am Wort ist. Forscht in der Schrift, lest darin, orientiert euch daran, aber verfallt keinen gewagten Spekulationen und schon gar nicht irgendeiner Form der Bibelkritik. Wir können nicht die Bibel kritisieren, sondern die Bibel kritisiert uns. Darum geht es. Sechstens, haltet fest am Gebet. Bibellese und Gebet, das sind die absoluten Kraftquellen für das geistliche Leben. Gerade auch für solche, die vielleicht keine Gemeinschaft mit anderen haben, weil sie vielleicht in der Diaspora irgendwo leben, wo keine bibeltreue Gemeinde ist. Aber du hast noch eine Bibel, du kannst beten, vielleicht hast du einen Hauskreis, eine Schar gleichgesinnter, wiedergeborener Christen, mit denen du dich triffst. Dann lest die Bibel, hört vielleicht bibelgegründete Vorträge an, das machen auch manche, im Wortgottesradio, die WG-Radio oder Sermon Online oder was es alles gibt, oder auch von CDs. Es gibt Möglichkeiten, sich geistlich zu nähren, aber natürlich ist es gut, wenn man auch Gemeinschaft hat in einer Gemeinde. Wenn wir die Bibel lesen, spricht Gott zu uns durch sein Wort, und wenn wir beten, sprechen wir zum Herrn, legen ihm alles hin, danken ihm, beten ihn an, loben ihn, bringen ihm Dank, Bitte und Fürbitte. Siebtens, bereit sein, wenn Christus erscheint, indem wir uns nicht dieser Welt gleichstellen. Demas, so heißt es in der Heiligen Schrift, hat die Welt lieb gewonnen. Über unserem Leben aber sollte stehen, ganz für Jesus. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Diese ganze Hingabe, wo ist sie heute noch zu finden? Und wenn wir lasch und lau geworden sind, wir können den Herrn bitten, um diese neue Erfüllung durch seinen Geist mit ganzer Hingabe ihm zu dienen. Und wir sollten uns nicht dieser Welt gleichstellen. Die Welt strömt heute auch in die Gemeinden ein, wie es noch kaum war. Ich habe draußen ein Buch von Bruder Wilfried Block, Gott ist nicht pragmatisch. Das ist die große Gefahr der Pragmatismus. Das heißt, man holt in die Gemeinden, was einem nützlich erscheint, wo man möglichst Leute abholen kann. Man macht dann Gottesdienste so wie in einer Fernsehshow und meint, das sei jetzt alles geistlich. Ein Unterhaltungsevangelium wird präsentiert und in Wirklichkeit holt man die Welt in die Gemeinde. Wer aber die Welt in die Gemeinde holt, macht die Gemeinde zur Welt. Leider haben das so viele bisher nicht erkannt. Nochmal, wer die Welt in die Gemeinde holt, durch solche modernen Methoden, durch Rockmusik und all diese Dinge, der macht die Gemeinde zur Welt. Und worin unterscheidet sich noch eine christliche Disco von einer Disco dort? Die Musikwirkung ist die gleiche. Tanzen, Hüpfen, Ekstase, und dann kommt oft noch Alkoholkonsum und alles Mögliche dann dazu, Rauschzustände, Leute werden vernebelt, die Technomusik dient explizit dazu, den Verstand auszuschalten. Wir haben ja einen Fachmann, Adolf Graul, der uns zum Klavier dient. Er hat ein Buch geschrieben über die zerstörerischen Wirkungen von Rock, Pop und Technomusik auf das geistliche Leben. Möchte ich jetzt nicht vorgreifen, vielleicht kann er selber dazu euch einiges noch sagen. Wir wollen nicht die Welt in die Gemeinde holen, damit die Gemeinde rein und heilig bleibt und nicht dem Zeitgeist anheimfällt. Das Achte, muss mich ein bisschen kürzer fassen, verlasst eure Versammlungen nicht. Ich weiß, nicht jeder hat heute mehr eine Gemeinde, weil so viele Gemeinden abgedriftet sind vom Wort Gottes. Auch unter uns sind einige. Und bei mir kommen fast jeden Tag Anfragen, Bruder Gastmann, wissen Sie da eine Gemeinde, wissen Sie da einen Hauskreis? Wo kann man denn noch hingehen? Wo ist noch nicht die falsche Ökumene eingesickert und all diese Vermischungen? Aber wo noch eine bibeltreue Versammlung ist, da verlasst sie nicht, stärkt sie und bringt euch auch ein, konstruktiv. Manchmal muss man auch die Brüder ermahnen, die vorne stehen, wenn sie vielleicht schwach werden oder den Zeitgeist hineinlassen. Vor dem Austreten gilt es zunächst aufzutreten. Erst wenn man nicht mehr auftreten und was ändern kann, dann muss man ein Zeichen setzen durch Austreten. Aber normalerweise sollte man eine bibeltreue Versammlung, wo sie wirklich bibeltreu ist, nicht verlassen. Denn der Teufel versucht, Kinder Gottes zu isolieren. Das ist nämlich auch eine Gefahr. In Hebräer 10, 23 folgende lesen wir: Lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern lasst uns einander ermahnen und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht, der Tag des Herrn. Also, gerade in der Endzeit, wenn wir sehen, dass sich der Tag des Herrn naht, ist es wichtig, einander zu stärken, einander zu ermahnen auch, einander zu lieben in der Gemeinde, einander zu tragen, einander zu trösten, einander zu korrigieren. Brauchen alle Korrigier, auch ich, ja, wenn ich was Falsches sage, kommt auf mich zu. Außerhalb der Versammlung ist die Gefahr groß, dass man in Sektierertum abgleitet. Das ist die andere Gefahr, ne? Wenn jeder nur noch für sich selber ist. Und deshalb ist es wichtig, dass man auch, wenn man schon keine Gemeinde hat, zu Konferenzen geht, wo man sich auch mit anderen Geschwistern trifft, da hat man auch eine Möglichkeit, sich auszutauschen. Viele Einsame gehen dann auf Konferenzen und das ist auch gut und richtig. So. Ja, noch vier kurze Punkte. Wirkt, solange es Tag ist. Das ist das Neunte. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Und der Herr, als er den Knechten ein Pfund Geld zurückgelassen hat, sagt nicht, dass sie es vergraben sollen, sondern er sagt, handelt damit, bis ich wiederkomme. Wir sollen uns durch die Endzeitentwicklungen nicht lähmen lassen, sondern umso mehr dem Herrn dienen, umso mehr auf die Straßen und Plätze gehen und das Evangelium verkündigen, uns nicht einschüchtern lassen. Und wenn sie uns auch hier in Deutschland einmal oder in der Schweiz ins Gefängnis sperren sollten, kann man auch dort noch das Wort verkündigen. Ich weiß, das ist nicht einfach, aber es haben viele Brüder und Schwestern in der Vergangenheit gemacht. In den Gefängnissen haben sie dann weiter gepredigt. Es gibt das bekannte Beispiel von dem Pfarrer Paul Schneider im KZ, der dann an Ostern ganz laut aus der Zelle gerufen hat, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Wie ein Siegesruf drang es über diesen KZ-Hof. Und es hat alle durch Mark und Bein erschüttert. Und dann kamen sie hinein, haben ihn geprügelt. Und er hat sich aber nicht zum Schweigen bringen lassen. Erst, indem sie ihn dann ermordet haben. Aber solange es ging, hat er gerufen. Bis heute gibt es noch Zeugen, die davon berichten, die letzten Jahre. Wirkt, solange es Tag ist. Ich bin kein Freund der katholischen Lehre, aber die Benediktiner haben einen richtigen Satz geprägt. Vielleicht noch ein paar weitere richtige, aber dieser eine Satz, den kann man guten Gewissens zitieren, wenn sie sagen, ora et labora, was heißt das auf Deutsch? Bete und arbeite. Ja. Ich habe früher auch, wo ich noch nicht gläubig war, einfach nur gearbeitet. Aktivismus bei den Grünen und so weiter, Friedensbewegung. Ich kenne diese ganze Vergangenheit, diese Geschichte. Aber es war nicht durch den Herrn geleitet. Es war einfach Aktivismus, die Welt zu verbessern. Aber es war nicht vom Geist Gottes geleitet. Und man hat mehr zerstört als aufgebaut. Aber wenn wir beten, dann gibt uns der Herr auch seine Leitung, seine Orientierung. Und wir schaffen nicht ins Leere hinein. Es ist dann kein Leerlauf, sondern wir gehen einen Ziellauf dem Herrn entgegen. Zehntens, macht zu Jüngern alle Völker. Ich habe schon mehrfach erwähnt, der Missionsauftrag. Das gehört ganz zentral dazu. Mission und Diakonie. Evangeliumsverkündigung und Armenspeisung, so kann man es vielleicht nennen. Ja? Beides gehört zusammen. Macht zu Jüngern allen Völkern. Ihr könnt es ja nachlesen, Matthäus 28, wo der Herr das sagt, geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Mission, liebe Geschwister, ist die positive Antwort des Christen auf die antichristlichen Verführungen. Der Antichrist möchte uns einschüchtern, seine Vorläufer ja heute schon, und wir sollen uns aber nicht lahmlegen lassen. Ich muss sagen, wir sind ja schon oft auf der Straße gewesen, in Pforzheim, ja nicht weit von hier, aber bisher haben wir noch keine tätlichen Angriffe erlebt, auch keine Verbote. Die Polizei fährt zwar immer vorbei und schaut, ob der Stand so in Ordnung ist. Ich habe den Eindruck, die beschützen uns sogar, ja, die Staatsgewalt. Noch ist es so möglich in Deutschland. Und nutzt doch diese Chance, auch in eurem Dorf, in eurer Stadt hinauszugehen und den Menschen die frohe Botschaft zu sagen, in Jesus Christus hast du Vergebung deiner Schuld, in ihm hast du ewiges Leben. Und in ihm ist die Frage des Sinns gelöst, die Sinnfrage deines Lebens beantwortet. Noch zwei Punkte. Elftens, bleibt Jesus treu. Der Herr sagt in Offenbarung 2, sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Und zwölftens, freut euch im Herrn. Der Herr sagt in Lukas 21, wenn aber dieses anfängt zu geschehen, und damit meint er die Zeichen der Endzeit, auch die negativen Entwicklungen, die wir heute beobachten. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann erhebt eure Häupter. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Dann wissen wir, der Herr kommt bald. Und sind wir dann bereit, ihm zu begegnen? Jesus ist der Sieger. Und zwar wird der Antichrist seine Schreckensherrschaft auf Erden errichten. Aber nach 42 Monaten werden der Antichrist und sein falscher Prophet in den feurigen Pfuhl geworfen. Aber wer zu Jesus gehört, ist auf der Seite des Siegers. Und wir dürfen wissen, er schenkt uns Geborgenheit. Egal, ob wir diese Zeit noch erleben müssen, oder teilweise oder vorher entrückt werden, darüber möchte ich mit niemandem streiten oder diskutieren. Ich werde morgen meine Meinung euch sagen, wie ich das einstufen werde vom Zeitablauf. Aber wichtig ist, dass wir auf zwei Dinge bereit sind. Für die Entrückung jederzeit und auch für Leiden jederzeit. Wir wissen nicht, ob wir entrückt werden, bevor das Leiden auch hier in Europa einbricht. Wenn nicht, sind wir auch dann bereit, ins Gefängnis zu gehen, für den Herrn zu leiden, wie es viele unserer Geschwister heute schon erleben, in Sudan, in Ägypten, in Libanon, in Syrien, in Nordkorea und so weiter. Und auf keinen Fall sollen wir, falls wir in die Zeit noch hineinkommen sollten, das Mahlzeichen des Tieres annehmen. Wenn wer das annimmt, der hat sich dem Antichristen unterworfen. Davor möchte ich auch an dieser Stelle warnen. Es liegt draußen eine Schrift, Mahlzeichen und Chip, wo die ganzen technischen Entwicklungen beschrieben sind, die heute schon möglich sind, um Menschen total zu kontrollieren. Unheimliche technische Möglichkeiten durch diese Chip-Technologie. Großer Fortschritt, aber es hat alles seine zwei Seiten. Nein, lasst euch kein Mahlzeichen aufprägen. Und diese ganzen Tätowierungen, die die Menschen sich heute anbringen lassen, das ist alles Vorbereitung, dass der Mensch nichts mehr dabei empfindet, wenn er auf seine Haut noch irgendwas aufprägen lässt. Ich verstehe es ganz plastisch. Hand und Stirn steht ja da, nicht? Offenbarung 13. Nein, lasst euch auch nichts auftätowieren. Im Alten Testament steht übrigens auch schon eine Warnung, sich irgendwelche Ritzen oder Zeichen in die Haut einbringen zu lassen. Ein Zeichen der Sklaverei ist das. Wenn noch Fragen sind, ich stehe euch gern zur Verfügung. Ich möchte an der Stelle einfach einen Punkt setzen. Wir haben jetzt schon lange Gemeinschaft gehabt, damit es auch nicht zu spät wird. Ich freue mich, dass ihr alle hier seid. Und ich hoffe, es war auch erbaulich, denn es ist ja eine Freude, beim Herrn zu sein, auch wenn wir jetzt in der Endzeit leben. Natürlich sind die Entwicklungen überwiegend negativ, aber es gibt auch positive Entwicklungen, zum Beispiel die Weltmission, zum Beispiel, dass Israel wieder erstanden ist und dass Gott seine Schar zunehmend einsammelt durch die Evangelisation. Und ich möchte schließen mit einigen Bibelversen aus der Offenbarung. Da lesen wir in Offenbarung 22, ganz am Ende, in Offenbarung 19 zunächst, Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat das Reich eingenommen. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Da kommen wir wieder zurück auf das Brautgleichnis. Sind wir bei den 5 klugen Jungfrauen? Sind wir bereit, wenn der Herr erscheint? Und wenn wir das sind, dann gilt das, was nun in Offenbarung 22, Vers 17 steht. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Amen. Geliebter Herr Jesus Christus, danke, dass du auch heute schon deine Brautgemeinde rufst und einsammelst. Wir bitten dich, dass wir alle bei den klugen Jungfrauen sein dürfen, die das Öl bereithalten. Herr, reinige unsere Herzen, damit nichts zwischen dir und uns steht. Bereite uns vor, dir zu begegnen. Nimm alles weg, was Befleckung, was Sünde ist. Lass uns, auch wenn wir müde geworden sind, trotzdem in der Liebe zu dir festbleiben. Herr, stärke in uns die Liebe zu dir und zu unseren Geschwistern, aber auch zu allen Menschen, dass wir deine Botschaft weitersagen, dass wir ein Licht sein können für unsere Umgebung. Herr, lass auch diese Tage dazu dienen, dass wir gestärkt und zugerüstet werden für den Alltag, wenn wir wieder zu unseren Nachbarn, zu unseren Freunden und Bekannten, zu den Arbeitskollegen gehen. Ja, Herr, segne uns alle. Leite uns, schenke uns deine Liebe auch im Umgang, im Gespräch miteinander, auch jetzt in diesen Tagen hier. Danke für deine Liebe und Barmherzigkeit. Amen.